Euer Wenislav, bei so wissenschaftlichen Abhandlungen wie diesem Thema ist das ja ganz wichtig, dass man erstmal so den Titel analysiert. Darum habe ich was ganz Wissenschaftliches gemacht. Ich habe es mal gegoogelt. Und da bin ich zum Beispiel bei so rausgekommen: für die Frauen, all you need is love and chocolate. Für die Männer vielleicht eher das hier, außer für die Vegetarier unter uns. Bacon. Ja, hier sitzt schon jemand, der sich angesprochen fühlt. Sehr gut. Und für Leute, die vielleicht gerade in der Klausurenphase sind, all you need is sleep. Also ganz im Ernst, ich habe mit einer Freundin genau diese Frage erörtert in der Vorbereitung auf diesen Vortrag. Die hat Peace and Conflict Management studiert und hat dann immer wieder so ganz interessante Sichtweisen auf solche Themen. Und sie sagt dann zu mir: Julia, stimmt das denn überhaupt? Also wird man denn von Liebe satt und kann man von Liebe überleben? Ich bin Theologin und Theologen sind ja bekannt dafür, dass sie immer ganz klare Antworten geben. Darum würde ich auf diese Frage ganz eindeutig Jein sagen. Also, all you need is love. Ja, wir Menschen sind Beziehungswesen. Das kam ja eben auch bei dieser Umfrage raus, ganz interessant. Freunde an erster Stelle und was an zweiter Stelle? Familie an erster Stelle, Freunde an erster Stelle, wie auch immer. Also Freunde, Familie, Beziehung war ein bisschen weiter hinten, aber irgendwie mit Menschen hat es was zu tun. Wenn wir über wichtige Momente in unserem Leben nachdenken und Sachen, die uns wichtig sind. In der Hospitalismusforschung, die hat so in den 20er und 30er Jahren gestartet, da haben sie herausgefunden, dass es für Kinder, wenn sie nur mit dem Nötigsten versorgt werden, aber keine Liebe bekommen, dass sie ganz schnell zu Depressionen neigen. Also dass man scheinbar ohne Liebe nicht wirklich gut erwachsen werden kann oder aufwachsen kann. Studien haben herausgefunden, auch ganz interessant für die Baconesser unter uns, dass Leute, die einen ungesunden Ernährungsstil pflegen, aber tiefe und feste Freundschaften haben, länger leben als Leute, die einsamer sind, aber sich gesund ernähren. Also besser mit guten Freunden Chips oder Bacon essen, als alleine Brokkoli. Beziehung und Liebe sind, glaube ich, eine ganz tiefe Sehnsucht, die wir Menschen haben. Und wer liebt mich eigentlich wirklich, ist eine der wichtigsten Fragen, die uns bewegt. Also ja, all you need is love, aber man könnte diesen Satz auch mit einem anderen großen Satz aus der Weltliteratur beantworten, nämlich mit dem Satz nicht all you need is love, man kann auch dazu sagen, no man, no crime. Irgendwie ist das ja mit der Liebe auch gar nicht so einfach. Also wir haben alle ein großes Interesse daran, aber irgendwie scheitern wir auch immer. Ja, da gibt es Missverständnisse und ein Wort gibt das andere, man schreibt sich blöde E-Mails, man will es eigentlich gar nicht, manchmal vielleicht doch, aber man verletzt sich gegenseitig, da gibt es Neid und Freunde enttäuschen einen und man redet schlecht übereinander und dann können Beziehungen zerbrechen oder Freundschaften gehen im Clinch auseinander oder die Beziehung zu den Eltern oder den Geschwistern ist belastet. Und ja, so kann das schnell gehen. John Ortberg, ein Pastor aus den USA, hat ein Buch geschrieben, Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Das finde ich schon einen interessanten Titel. Und in diesem Buch stellt er die Theorie auf, dass wir Menschen wie Stachelschweine sind. Ich habe da mal ein paar Exemplare mitgebracht. Wie Stachelschweine, die versuchen, sich zu umarmen, ohne sich zu verletzen. Das fand ich ein interessantes Bild. Wir haben also dieses Dilemma, all you need is love, aber no human, no cry. Und obwohl oder vielleicht auch gerade weil das so schwierig ist mit der Liebe, haben, so sagen viele Sozialwissenschaftler, wir in unserer Gesellschaft gerade die romantische Liebe auf so einen ganz großen Sockel gestellt. Das kam jetzt in dieser Umfrage leider nicht so raus, aber ich glaube, dass da trotzdem was dran ist. Also Liebe, das ist ja ganz häufig, verbinden wir das mit so romantischen Gefühlen. Also dieses Gefühl voller Sonnenuntergangsstimmung in das Mr. und Mrs. Wright reiten und für immer glücklich und erfüllt sind. Ihr wisst, was ich meine. Die FAZ hat vor 2 Jahren einen ganz interessanten Artikel dazu geschrieben und hat da beschrieben, wie die romantische Liebe in unserer Kultur so etwas wie eine Ersatzreligion geworden ist. Mit den höchsten Feiertagen, Valentinstag, Hochzeitstag und Geburtstag. Und überall in Büchern, Liedern und so weiter treffen wir diesen Traum von der einen wahren Liebe. Den Prinzen, der all unseren Mangel ausfüllt und der Prinzessin, die unserem Leben Sinn gibt. Ernest Becker, ein Sozialanthropologe und Schriftsteller, ein bekennender Atheist, schreibt in seinem Buch Denial of Death, mit dem er auch den Pulitzer-Preis gewonnen hat, Folgendes. Also er beschreibt da, das noch kurz, er beschreibt da, wie wir die religiöse Lösung, die wir, so sagt er, vor der Aufklärung hatten, heute durch die romantische Lösung ersetzt haben. Und er sagt, we still need to feel that our life matters in the scheme of things. We still want to merge ourselves with some higher self-absorbing meaning in trust and in gratitude. But if we no longer have God, how are we to do this? And one of the first ways that occurred to the modern person was the romantic solution. The self-glorification that we need in our innermost being, we now look for in the love partner. What is it that we want when we elevate the love partner in this position? We want to be rid of our faults. We want to be rid of our feeling of nothingness. We want to be justified. We want to know our existence hasn't been in vain. We want redemption, nothing less. Sehr philosophisch, vielleicht auch ein bisschen religiös aufgeladen, denkt man. Aber ich finde es sehr interessant, was Becker und auch andere Soziologen beschreiben, ist, dass früher die Menschen Sinn und Halt in Religion gesucht haben. Und seit der Aufklärung, seitdem wir der Religion irgendwie nicht mehr so ganz trauen, wir bei der Sinnsuche sehr auf uns selbst geworfen sind. Und so sagt Becker hier, wir suchen darum Sinn und Halt und Wert in so Ersatzreligionen. Und er nennt da eben die romantische Beziehung als eine solche Ersatzreligion. Etwas direkter beschreibt es die Band Frieda Gold in ihrem Album Liebe ist meine Religion. Und da heißt es in einem Lied, Liebe ist meine Religion, kein Gesetz, kein Gebet, du gibst mir, was mir fehlt. Und ich bin dem Himmel so nah. Klingt ziemlich religiös. Wenn das stimmt, wenn Liebe irgendwie so eine Art Ersatzreligion ist, dann muss es ja so sein, wie Becker beschreibt, dass der Partner irgendwie zuständig ist für unsere Erlösung oder die andere Person. Und das klingt philosophisch. Ich glaube, er meint damit, dass wir eben immer wieder den idealen Partner suchen, der uns erfüllt und uns all das gibt, was wir brauchen. Vielleicht sagt ihr, nee, also Moment mal, es ist mir alles ein bisschen zu krass. Also ich mag meine Freundin oder meinen Freund, aber also Gott ist ja jetzt noch nicht für mich. Und eine Religion ist das auch nicht. Ja, also wahrscheinlich ist es sehr stark beschrieben. Ich glaube, es beschreibt so einen Trend in unserer Gesellschaft. Und es gilt bestimmt nicht für jeden. Aber um ehrlich zu sein, habe ich mich persönlich ertappt gefühlt, als ich darüber nachgedacht habe und mal so beobachtet habe, wie empfindlich ich oder auch Leute um mich herum reagieren, wenn die andere Person aber nicht meine Bedürfnisse stillt. Also wenn er zum Beispiel nicht innerhalb von 2 Sekunden auf die WhatsApp-Nachricht reagiert und nicht genau die Worte findet, die meine Stimmung aufhellen, soll vorkommen. Oder wenn sie ihn mal nicht als Held in allen Bereichen anhimmelt und vielleicht sogar kritisiert, dann kann das manchmal so ein emotionaler Super-GAU sein. Und da merke ich, okay, da erwarten wir eben doch sehr häufig, dass der andere so unsere Lücken stopft und diesen Liebestank, der irgendwie in uns ist, auffüllt. Soziologen sagen, dass wir ganz viele unserer Beziehungen heute zu Konsumbeziehungen geworden sind. Also das Gesetz des Konsums ist ja, es gibt eine Beziehung zwischen Käufer und Verkäufer. Und solange wie der Verkäufer die Bedürfnisse des Käufers zu einem ganz guten, akzeptablen Preis befriedigen kann, solange besteht diese Beziehung. Wenn aber der Käufer einen besseren Verkäufer findet, dann ist die Beziehung auch relativ schnell beendet. Und Soziologen sagen, dass wir in sehr vielen verschiedenen Bereichen immer wieder die marktwirtschaftlichen Prinzipien auf verschiedene zwischenmenschliche Beziehungen übertragen. Eine ganz interessante Entwicklung. Also solange der andere meine Bedürfnisse befriedigt und stillt, besteht die Beziehung. Aber es kann auch ganz schnell wieder vorbei sein, wenn er das auf einmal nicht mehr tut. Für uns bedeutet das, dass wir uns immer wieder selbst vermarkten müssen. Also, dass wir für uns werben müssen, uns irgendwie gut darstellen müssen. Das hilft vielleicht bei den Männern gegen den Bierbauch, bei den Frauen gegen die breiten Hüften, die ja kommen sollen, würde ich mir sagen lassen. Aber es nimmt gleichzeitig auch Intimität und Stabilität und Vertrauen. Weil ich dann nämlich plötzlich nicht mehr so angenommen bin, wie ich das eigentlich will. Und weil ich mich nicht mehr trauen kann, meinen letzten Verteidigungsring aufzugeben. Darum, glaube ich, war Partnerschaft auch nicht so weit vorne in dieser Umfrage. Weil ich da irgendwie nicht völlig nackt sein kann. Also vielleicht schon ohne Kleidung, aber eben meine Masken nicht völlig ablegen kann und nicht völlig ehrlich sein kann. Ein anderes Problem ist, dass wir doch ziemlich schnell rausfinden, dass Mr. und Mrs. Wright eigentlich gar nicht Wright mit Nachnamen heißen. Der Prinz unserer Träume schnarcht. Also lasst euch nicht von Männern anhören, dass sie nicht schnarchen. Ich habe echt noch keinen getroffen. Sorry. Also, den habe ich auch noch gar nicht gehört. Aber egal. Also, der Prinz der Träume schnarcht und guckt Sportschau. Und die Prinzessin liest einem nicht jeden Wunsch von den Augen ab und hat sogar eigene Wünsche, die irgendwie gar nicht zu meinen passen. Und surprise, surprise, der andere ist, genau wie ich, irgendwie doch nur ein Stachelschwein. Ein Mensch mit Fehlern und Verletzungen und dunklen Ecken, genauso wie ich. Und der hat gar nicht so viel Erlöserkraft. Der enttäuscht meine Erwartungen und dann werden wir ganz schnell unzufrieden und fangen an rumzumelken. Ein zusätzliches Dilemma, was Soziologen beschreiben, ist, dass viele von uns dass wir aus Beziehungen maximalen Output wollen, also alles rausholen, aber nur minimalen Input geben wollen, also nur wenig bereit sind, wirklich zu geben. Eine Freundin ist ja mal gut, andere Leute zu beobachten. Die hat neulich mit jemandem so ein bisschen angebändelt und wir haben da so drüber geredet und dann sagt sie zu mir, also Julia, ich ändere für den nichts. Also ich habe meine Termine und der muss schauen, wo der da irgendwie reinpasst und sich anpassen, ich ändere für den nichts. Und ich dachte, wow, das ist mal eine emanzipierte Frau. Aber dann dachte ich, wenn so Beziehung funktioniert, dann sind die beiden eigentlich zwei Planeten, die sich um sich selbst drehen und die sich vielleicht manchmal annähern, aber die nie wirklich zusammenkommen können. Wir suchen nach Halt und nach Verbindlichkeit und nach Intimität, aber in unserer Gesellschaft gehört Freiheit, Autonomie und Selbstverwirklichung zu den höchsten Werten. Und darum fällt es uns immer schwerer, uns festzulegen, verbindlich zu sein und echte Nähe zuzulassen. Das ist ein echtes Dilemma. Weil das Merkmal von Liebe und Beziehung, egal ob jetzt Freundschaft oder Partnerschaft, ist, dass Liebe kostet. Liebe ist so kostbar, weil sie was kostet. Und wenn ich nicht bereit bin, mich das was kosten zu lassen, Teile meiner Freiheit und meiner Autonomie aufzugeben, eben für diese Liebe oder Ausliebe, dann werde ich, glaube ich, nichts erleben, was ich auch nur annähernd Liebe nennen kann. Das Paradoxe ist also, wir wollen alles vom anderen, aber selbst so wenig wie möglich geben. Wir suchen Erfüllung beim anderen, aber wir wissen selbst, dass wir diese Erfüllung dem anderen eigentlich gar nicht geben können. Was sind Lösungsansätze? Wäre gut, wenn wir welche hätten. Ich glaube, manche Leute reagieren so auf diese Dilemma, dass sie sich zurückziehen und sich schützen vor Verletzungen. C.S. Lewis, ein Professor aus Cambridge und hat auch in Oxford gelehrt, der hat dazu einmal geschrieben in seinem Buch, was man Liebe nennt. Wenn du ganz sicher sein willst, dass deinem Herz nicht zustößt, dann darfst du es nie verschenken, nicht mal einem Tier. Umgib es sorgfältig mit Hobbys und kleinen Genüssen, meide alle Verwicklungen. Verschließe es sicher im Schrein oder Sarg deiner Selbstsucht. Aber in diesem Schrein, sicher, dunkel, reglos, luftlos, verändert sich dein Herz. Es bricht nicht, es wird unzerbrechlich, undurchdringlich, unerlösbar. Ganz interessant, in dem Versuch, sich vor Verletzungen zu schützen und sich zurückzuziehen, verletzt man sich, glaube ich, umso mehr. Dann gibt es Leute, die begeben sich in das Hamsterrad der Liebessuche und suchen immer weiter und immer weiter, vom einen zum anderen zum nächsten und werden dabei häufig verletzt und irgendwie desillusioniert. Neulich habe ich mit einer Person gesprochen, die gesagt hat, Julia, ich zweifle langsam an mir und an den anderen und an der Welt. Wo gibt es eigentlich diese bedingungslose Liebe, nach der ich mich so sehne, hat sie so gesagt. Und dann gibt es Leute, die das ganze Problem eher so ein bisschen ethisch rationalisieren. Erich Fromm, ein Psychologe, den ich sehr schätze, hat in seinem Buch Die Kunst zu lieben, das übrigens wirklich sehr zu empfehlen ist, da sagt er, wir sollten eigentlich aufhören, diese Frage zu stellen, wer liebt mich, sondern vielmehr fragen, wen liebe ich eigentlich? Also wen kann ich mit meiner Liebe beschenken? Und ich denke, ja, das klingt richtig gut. Also das ist eine gute Frage. Und ich denke, ja, das würde helfen. Aber dann habe ich gedacht, schaffe ich das überhaupt? Also woher kommt diese Kraft, so zu fragen? Wie kann ich lieben, ohne selbst zu empfangen? Mir scheint irgendwie, wir Menschen sind süchtig danach, geliebt zu werden. Da ist dieser Liebestank in uns. Und jedenfalls in mir ist er immer wieder so wie ein Fass ohne Boden. Und wenn er nicht so mindestens bis zur Hälfte gefüllt ist, dann fällt mir es unheimlich schwer, Liebe weiterzugeben. All you need is love, was können wir von Jesus über die Liebe lernen? Das ist ja auch Thema heute oder Teil des Titels. Und ich bin Theologe. Darum ja, werde ich auch auf die biblische Sichtweise von dem Ganzen eingehen. Und da finde ich es total interessant, als ich darüber nachgedacht habe. Die Bibel nämlich ermutigt uns total, diese Frage zu stellen, wer liebt mich? Wer liebt mich, ist laut der Bibel, laut der christlichen Sichtweise genau die richtige Frage. Denn die Ökonomie der Liebe, wenn man das so sagen will, ist, dass man nur geben kann, wenn man auch empfängt. Dass man nur lieben kann, wenn man auch geliebt ist. Also ja, es ist die richtige Frage, aber, so sagt die Bibel, wir stellen die Frage an die falsche Adresse. Wenn wir Menschen diese Frage nach bedingungsloser Liebe stellen und von ihnen erwarten, dass sie unseren Liebestank so füllen, dass sie uns, wie Becker sagt, erlösen, dann bürden wir Menschen eine ganz große Last auf und überfrachten sie mit unseren Erwartungen. Ja, menschliche Liebe ist toll und total wertvoll. Aber selbst unsere Eltern, von denen viele wahrscheinlich sagen würden, dass sie uns bedingungslos lieben, lieben uns nicht perfekt. Also meine jedenfalls nicht, obwohl es wirklich tolle Leute sind. Ewige Sehnsucht kann, glaube ich, nur von ewiger Liebe gestillt werden und die fällt es einem Menschen sehr schwer zu geben. Trotz allem ganz interessant, obwohl wir das ja eigentlich jedenfalls zwischenmenschlich nicht so erleben, diese perfekte Liebe, haben wir doch alle ein Bild davon, wie die aussieht. Also wir wissen ja alle, so sollte es eigentlich sein. Und die Frage ist, könnte eben diese Ahnung in uns nicht ein Hinweis darauf sein, dass es diese perfekte Liebe wirklich gibt? Also könnte diese Ahnung nicht wahr sein, wenn es dieses Bedürfnis so in uns gibt? Könnte es nicht sein, dass da jemand ist, der dieses Bedürfnis stillen kann? Und dass alles, was wir an menschlicher, sehr guter, schöner Liebe erleben, ein Hinweis ist auf eben diese bedingungslose, perfekte Liebe. Das christliche Menschenbild ist so, dass wir geliebt werden, dass wir eine tiefe Sehnsucht haben nach dem Geliebtwerden, eben weil wir genau dafür gemacht worden sind. Die Liebe sagt, dass wir von einem Gott gemacht sind, der eben Liebe ist, und zwar diese perfekte Liebe. Und das Ziel Gottes mit seinen Menschen war nicht, wie manche vielleicht denken, dass sie ihm dienen, dass er da so ein paar Sklaven macht oder dass sie seine Gebote befolgen oder immer brav und nett zu allen sind und Birkenstock tragen, sondern das Ziel Gottes mit seinen Menschen ist und war, dass sie sich von ihm lieben lassen, dass sie seine Liebe empfangen. Wir sind laut dem biblischen Menschenbild geschaffen, um in ganz enger Beziehung zu diesem Gott zu leben. Und natürlich auch zueinander. Das gehört immer beides zusammen. Die horizontale Beziehung, also Mensch-Gott, und die vertikale Beziehung, Mensch-Mensch. Wie habe ich gesagt? Ihr wisst, wie ich meine. Ich wollte nur mal testen, ob alle noch was. Also ja, es gehört immer zusammen. Und natürlich sagt die Bibel, menschliche Beziehung, also diese, ist total wichtig. Aber die Liebe, die unseren Liebestank füllen kann, sodass er dann überfließt. Das ist eben die göttliche Liebe. Ewige Sehnsucht kann nur von ewiger Liebe gestillt werden. Und dieser Gott ist es, der uns, so sagt die Bibel, bedingungslos liebt. Das ist eine Liebe, für die wir nichts leisten müssen, bei der wir nichts vorweisen müssen, für die wir nichts Besonderes sein müssen, sondern das ist eine Liebe, die uns zu etwas Besonderem macht, die uns ganz wertvoll macht. Dieser Unterschied ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und ich demonstriere euch den mal an dem russischen Teddybär meiner ehemaligen Mitbewohnerin. Der heißt Fetka und ihr seht ihn da auf dem Bild. Fetka. Um ehrlich zu sein, ist Fetka ziemlich hässlich, ziemlich kaputt und ziemlich alt. Ich weiß das, weil er mehrere Jahre sehr prominent in unserem Wohnzimmer gesessen hat. Der hat jeden Umzug mitgemacht und jetzt mittlerweile hat Irina sogar ein Bild von ihm in der Küche hängen. Ich wohne jetzt leider nicht mehr mit ihr zusammen. Ich kenne sogar seinen Namen, wie ihr merkt. Und als er mal verloren gegangen ist, habe ich mich beteiligt an der großen Suchaktion nach Petka. Und meine ehemalige Mitbewohnerin Irina liebt dieses Stofftier nicht, weil der so wertvoll ist, sondern der ist so wertvoll, dass sich sogar Bilder von ihm aufhängt, weil sie ihn so liebt. Das ist die bedingungslose Liebe. Die bedingungslose Liebe Gottes, ein Bild dafür. Da müssen wir nichts vorweisen, sondern die gibt uns Wert. Wir haben Wert, weil der Gott des Universums uns so liebt. Klingt ganz gut, sag ich dir vielleicht, aber woher soll ich das wissen? Also ich habe Gott noch nie gesehen. Woher soll ich wissen, dass er mich so liebt? Christen glauben, dass wir Gott am klarsten sehen und dass Gott am klarsten sichtbar wird in Jesus Christus. Und dass in diesem Jesus Gott auf die Erde gekommen ist, um uns zu zeigen, wie er ist und wie er uns liebt. Und da will ich eine kurze Geschichte aus der Biografie von Jesus erzählen. Da ist eine Frau, die kannte diese Frage, wer liebt mich eigentlich bedingungslos, ganz gut. Aber ihr Tank, der war ziemlich leer gelaufen. Wenn sie zum Brunnen gegangen ist, zu der damaligen Zeit war das so, um Wasser zu holen, dann hat sie öfter dieses Lied gesungen, All I need is love, no man, no crime. Eigentlich gingen die Frauen in der Stadt morgens ganz früh zum Brunnen, da war es nämlich nicht so heiß, aber sie, weil diese schiefen Blicke leid und dieses ständige Getuschel, sieht man das kleine Flittchen. Und darum gingen sie lieber mittags ganz allein zum Brunnen. Aber heute sitzt da jemand am Brunnen, ein Mann, ein Fremder. Und als sie näher kommen, merkt sie, der Typ ist Jude. Und da gibt es diese alte Feindschaft zwischen ihrem Volk und den Juden. Die Juden verachten ihr Volk und denken, dass sie unrein sind und dreckig. Und außerdem, der ist ein Mann, sie ist eine Frau. In ihrer Kultur spricht ein Mann nicht mit einer Frau in der Öffentlichkeit. Er wird also nichts zu ihr sagen. Sie geht trotzdem zum Brunnen. Und dann spricht dieser Mann sie doch an. Und sie kommen ins Gespräch über den Brunnen, über das Wasser, über Durst. Und dann sagt dieser Mann, naja, jeder, der von diesem Brunnen, also von dem Wasser aus diesem Brunnen hier trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Und als er weiterredet, merkt die Frau, dass der gar nicht nur über physischen Durst spricht, sondern auch über den Durst der Seele. Und dann sagt er, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Der Mann, der das sagt, ist Jesus. Und ich denke, was Jesus damit sagt, ist, ich bin der den Liebestank füllen kann mit dieser bedingungslosen Liebe, sodass der Liebestank überfließt, ohne dass es dir und anderen schadet. Du kannst von mir lernen, so zu lieben, weil du weißt, dass ich dich so liebe. Die Frau denkt, nie wieder Durst, das klingt gut. Da muss ich nicht mehr zum Brunnen kommen und muss nicht mehr das Getratsche der anderen ertragen. Also sagt sie zu dem Mann, gib mir von dem Wasser. Und Jesus sagt, ist okay, geh und ruf doch noch deinen Mann und dann kommt beide her. Ihren Mann, denkt die Frau, wenn der wüsste, aber sie muss ihm ja nicht gleich ihre ganze Lebensgeschichte aufbinden. Also sagt sie nur, ich bin nicht verheiratet. Und Jesus sagt, stimmt. Du bist nicht verheiratet, du hast 5 Männer gehabt und der, mit dem du jetzt gerade zusammenlebst, der ist gar nicht dein Mann, also du bist nicht mit ihm verheiratet und vielleicht gehört er eigentlich zu einer anderen, da hast du die Wahrheit gesagt. Ganz interessant, Jesu Liebe ist keine unrealistische Liebe. Der weiß um die dunklen Ecken und den Zerbruch in unserem Leben. Der kennt uns und unsere Geschichte, weiß, wo wir andere verletzen und oft nicht liebevoll sind und dass wir manchmal mehr Stachelschweinen ähneln. Der weiß auch, wo wir verletzt worden sind und wo unser Herz manchmal so kaputt ist wie ein russischer Teddybär. Und das spricht Jesus an, weil er weiß, dass es nicht gut ist, die Sachen alle unter den Teppich zu kehren. Weil irgendwann der Teppich so Beulen bekommt und man dann darüber stolpert. Und Jesus weiß, dass die Wahrheit frei macht. Du hast 5 Männer gehabt, sagt er zu der Frau, und ich stelle mir so vor, wie bei der Frau so Szenen im Kopf abgehen, wo sie die ganzen Männer ihres Lebens so vor sich sieht und die große Hoffnung, die sie gehabt hat, aber eine Beziehung nach der anderen ist kaputt gegangen. Am Ende war sie desillusioniert, aber egal, Hauptsache nicht alleine. In ihrer Kultur, bei uns ist das ja gar kein Problem, aber in ihrer Kultur bedeutet das größtmöglichste Schande für eine Frau. Die war die absolute Außenseiterin in ihrer Stadt geworden. Aber als sie in die Augen von Jesus sieht, da sieht sie ja zum allerersten Mal Augen, die sie nicht verurteilen, sondern sieht sie ganz viel Wertschätzung. So als wollte der sagen, ich weiß das alles, aber ich verurteile dich nicht wie die Leute in deiner Stadt. Ich liebe dich mit all deinen Umwegen und deinen Verstrickungen und den Fehlern deines Lebens und ich vergebe dir, weil ich dich so liebe. Und dann stelle ich mir vor, wie die Frau zu überlegen beginnt und sagt, woher weiß der das alles? Wer ist der Typ eigentlich? Und dann dämmert es ihr und sie sagt, ich weiß, dass jemand kommen soll, den Gott geschickt hat und wir warten schon so lange auf ihn. Und da sagt Jesus zu der Frau, du sprichst mit ihm, ich bin der, den Gott gesandt hat. Einige Wochen später, und ich stelle mir manchmal vor, dass Jesus immer noch an die Frau gedacht hat, da hängt Jesus am Kreuz. Nicht, weil er schuldig war, sondern um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Da, wo wir andere verletzt haben, das saugt er wie so ein Schwamm auf sich, in sich auf. Und auch um unsere Last zu tragen, da, wo andere uns verletzt haben. Damit wir eine geheilte Vergangenheit und eine befreite Zukunft haben. Jesus hat einmal zu seinen Freunden gesagt, wahre Liebe, der größte Liebesbeweis, hat der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und bei Jesus waren das eben nicht nur warme Worte, sondern der hat diese Worte auch umgesetzt. Gottes Liebe, das ist nicht nur so ein schönes Gefühl, nicht nur Emotion, sondern das ist Tat, das ist Aktion. Und seitdem Jesus sein Leben gegeben hat, wissen wir, dass selbst der Tod ihn nicht davon abhalten kann, uns zu lieben. Und dass das so eine Liebe ist, die einen Schmerz in sich aufnimmt. Egal wie unser Leben aussah, was wir mit uns rumtragen, Gott sagt, ich vergebe dir, ich heile dich. Bedeutet das jetzt, dass menschliche Liebe oder menschliche Beziehungen total unwichtig sind? Nein, das habe ich eben schon gesagt. Der katholische Theologe Paul Zulehner hat mal gesagt, wer in Gott eintaucht, taucht bei den Menschen wieder auf. Also das gehört immer ganz eng zusammen. Aber ich persönlich erlebe und glaube, dass eben diese bedingungslose Liebe, diese göttliche Liebe, die ist, die meinen Liebestank wirklich füllen kann. Die meine Grundbedürfnisse stillt, sodass ich dann frei bin, andere zu lieben. Was können wir von Jesus lernen über Liebe? Jesus will nicht in erster Linie ethisches Vorbild sein, auch wenn viele Leute das denken. Aber ich glaube, das allererste, was wir von Jesus lernen können, ist, uns lieben zu lassen. Und das hat aber dann ganz konkrete Folgen, Auswirkungen, auch auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich will damit nicht sagen, dass Leute, die Gott nicht kennen oder nicht an ihn glauben, nicht gut andere Menschen lieben können oder ein erfülltes Leben haben. Das wäre sehr unredlich, das zu sagen. Aber ich glaube, es macht einen großen Unterschied, wenn du weißt, dass die wichtigste Person des Universums dich bejaht und hinter dir steht. Und ich will vier Auswirkungen kurz noch benennen, die das meines Erachtens hat auf die zwischenmenschliche Beziehung. Ich glaube, zu wissen, dass wir bedingungslos von Gott geliebt sind, gibt uns eine ganz große Freiheit zu lieben. Also wenn ich meine Sicherheit in dieser Liebe Gottes habe, dann bin ich frei davon, von mir wegzuschauen auf andere, weil ich nicht mehr Angst haben muss, zu kurz zu kommen. Der Kirchenvater Bernard de Clairvaux hat das einmal so formuliert. Er nimmt das Bild von diesem Schalenbrunnen, das hier steht, glaube ich, vor der Universität München, dieser Brunnen. Und er sagt, wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene, also die Schale, wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt die Schale das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Ich glaube, da liegt ganz viel tiefe Weisheit drin. Wenn ich weiß, dass mein grundlegendes Bedürfnis nach Liebe gestillt ist, dann bin ich frei, auf die Bedürfnisse anderer stärker zu achten und kann mit ihren und auch mit meinen Grenzen barmherziger sein. Dann muss ich mich und andere nicht mehr überfordern, weil die anderen nicht mehr verantwortlich dafür sind, meine Löcher zu stopfen. Und ich glaube, dann kann ich diesen Rat von Erich Fromm, dem Psychologen, den ich eben zitiert habe, befolgen und stärker fragen, wen kann ich lieben, wem kann ich geben? Und weniger, wer liebt mich und wer gibt mir, weil ich das ja schon weiß. Das ist etwas, was in der Krise immer wieder auch trägt. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit einer Freundin gesprochen, die seit etlichen Jahren verheiratet ist und die gerade in einer ganz großen Ehekrise steckt. Und sie sagt ja, also von dieser Beziehung bekomme ich im Moment eigentlich gar nichts. Aber Julia, mein Mann, der ist auch nicht alles in meinem Leben. Ich habe auch noch meine Kinder, die beiden haben 3 kleine Kinder. Und vor allem habe ich meine Beziehung zu Jesus. Und ich weiß, dass der mich liebt. Und das erfüllt mich so, dass ich trotzdem in dieser schwierigen Situation froh sein kann. Und dass ich das viel leichter tragen kann. Es hat ganz konkrete Auswirkungen. Die Freiheit zu lieben. Und als zweites, die zweite Auswirkung, die ich so sehe, ist die Freiheit, ehrlich zu sein. Sich verletzbar zu machen. Wenn ich weiß, ich bin so, wie ich bin, geliebt, dann muss ich mir nicht mehr ständig verkaufen. Dann kann ich eben ehrlicher werden. Und lernen, weniger Masken zu tragen. John Ortberg, den ich eben schon zitiert habe, schreibt in seinem Buch: Das Tragischste an Masken ist, dass wir sie tragen, um andere Menschen dazu zu bringen, positiv über uns zu denken. Aber andere finden uns nur dann anziehend, wenn wir die Masken abnehmen. Das ist interessant. Wenn ich weiß, da ist jemand, der mich kennt und trotzdem liebt, und das ist dieser Gott, dann muss ich mich auch vor Menschen nicht mehr verbiegen. Dann kann ich mit anderen vielleicht offener teilen, was gerade gut läuft und was nicht, wo ich Probleme habe und wo ich Fragen habe. Und ich kann mehr ich selbst sein. Und dann kann ich von anderen auch wirklich als der geliebt sein, der ich wirklich bin, wenn ich meine Maske abnehmen kann. Gleichzeitig empfinde ich, dass die Liebe Gottes mich bereit macht, mich mit meinen eigenen Fehlern, denen zu stellen und mich zu verändern. Ist ja ganz interessant. Wir haben ja häufig die Vorstellung, wer mich wirklich liebt, der nimmt mich so, wie ich bin. Und das stimmt ja auch. Aber häufig heißt es auch, na, Beziehung oder Liebe, wirkliche Liebe ist, wenn ich mich nicht verändern muss. In den USA haben sie eine Studie gemacht, die heißt National Marriage Project. Und da hat folgender Satz ganz, ganz hohe Zustimmungsraten bekommen. Nämlich der Satz, wenn man wirklich zueinander passt, braucht man sich nicht zu ändern. Da ist das eigentlich erstaunlich. Also ja, natürlich ist es gut an, oder das ist Liebe, dass man den anderen trotz seiner Fehler annimmt. Aber, habe ich gedacht, so verliebt kann zumindest in mich keiner sein, dass er mich spätestens nach dem dritten Tag an meinen Macken stört und ich dem auf die Nerven gehe mit den Sachen, die ich manchmal auch so mache. Also ja, Liebe erträgt natürlich den anderen, aber ich glaube, Liebe macht mich auch bereit, mich selbst zu verändern. Das bedeutet nicht, dass ich mich total selbst aufgebe und nicht mehr ich selbst bin. Aber ich glaube, es bedeutet, dass ich mich meinen Charakterschwächen stelle und die angehe und vielleicht auch meine Geschichte aufarbeite und all diese Sachen. Und um ehrlich zu sein, ich möchte mich auch verändern. Ich gehe mir ja selbst manchmal auf die Nerven. Die christliche Sichtweise von Beziehung ist, also jegliche zwischenmenschliche Beziehung ist, dass Gott uns einander gegeben hat, damit wir aneinander wachsen und einander schleifen, wie so Rohdiamanten, auch wenn das manchmal ganz schön schmerzhaft ist. Und ich glaube, es hilft dabei total zu wissen, dass diese Liebe Gottes eine ganz realistische Liebe ist, wie ich das eben schon gesagt habe, dass der weiß, wie wir sind und uns genauso liebt, aber dass er auch sagt, hey, aber du musst nicht so bleiben, du musst nicht in deinen krankmachenden Verhaltensmustern verharren, sondern hey, lass uns doch gemeinsam arbeiten, dass wir die Stacheln rausziehen. Ich glaube, Gottes Liebe ist diese Kraft, die unser Herz verändern kann. Also die Freiheit zu lieben, die Freiheit ehrlich zu sein, die Freiheit, mich auch zu verändern. Und als viertes und letztes, gibt mir die Liebe Gottes die Freiheit, zu lernen, zu vergeben. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Mir fällt das immer wieder schwer, in Konflikten nicht sofort zurückzuschlagen. Das habe ich eben schon beschrieben, ne, bei meiner Freundin mit der E-Mail. Ich werde dann ganz schnell hart und dann sind mir alle Mittel recht, auch wenn es nicht so ganz der Wahrheit entspricht, mich zu verteidigen. Und in diesem Streit habe ich das echt ganz stark gemerkt. So, ich war gerade in England und sie in Deutschland, darum konnte ich nicht so sie sofort anrufen und sie anmotzen. Sondern habe halt diese E-Mail geschrieben und wie gesagt, die hätte den Konflikt auf keinen Fall gelöst, aber das war mir in dem Moment egal. Und dann saß ich da und wollte gerade auf Senden drücken. Und dann ist mein Blick auf meine Bibel gefallen, die lag da irgendwie so rum. Und auf meiner Bibel ist so ein Foto von einem Gemälde drauf, von der Kreuzigung, also die 3 Kreuze. Und dann habe ich auf einmal, es war wie, als würde jemand zu mir sagen, Julia, das hast du eigentlich gar nicht nötig, du brauchst dich nicht verteidigen. Gott ist ja so großzügig zu dir und der verteidigt dich. Du kannst auch großzügig sein. Und dann habe ich diese ganze E-Mail gelöscht und neu geschrieben. Und das hat der Beziehung ganz gut getan, wie ich eben gesagt habe. Wenn ich weiß, dass Gott mir vergeben hat, dann fällt es mir auch leichter, anderen zu vergeben. Das kann manchmal ein sehr langer Prozess sein und manchmal auch sehr schmerzhaft, weil die Dinge, die uns passieren, ja auch schmerzhaft sind. Ich war letztes Jahr war ich in Armenien und dort habe ich einen Vortrag, so ein bisschen wie heute, gehalten zum Thema Versöhnung, Vergebung. Und danach kam ein Student zu mir, der war mir schon vorher aufgefallen, weil der nämlich hier auf seiner Wade so ein ganz langes Messer tätowiert hatte. Irgendwie die Armenier, also ich habe da noch nicht so viel Tätowierung gesehen, das war mir irgendwie aufgefallen. Und er kam zu mir und sagte, ich habe einen Eid geschworen, dass ich eine Person umbringen werde. Und zwar ist mein Cousin bei einem Autounfall umgebracht oder ums Leben gekommen und die Person, die den Unfall verursacht hat, ist nicht verurteilt worden, sondern freigesprochen worden. Und ich habe mir damals geschworen, dass ich diesen Menschen umbringen werde. Und als Erinnerung daran habe ich mir dieses Messer aufs Bein tätowieren lassen. Das ist erstmal um zu schlucken. Und dann sagt er, ich habe heute zum allerersten Mal gehört von dieser Sache mit dem Kreuz und der Vergebung. Und ich habe darum... Ich will darum mein Eid brechen. Ich will diese Person nicht mehr umbringen. Aber Julia, wie mache ich das mit dem Vergeben? Wie kann ich dieser Person vergeben? Und er hatte wirklich Tränen in den Augen. Es war so ein harter junger Mann. Er hatte Tränen in den Augen, als er das gesagt hat. Und ich dachte, ja, Vergebung ist nicht leicht. Das ist schmerzhaft manchmal. Und ich glaube, es muss auch nicht unbedingt darin enden, dass die zwei Personen dann wieder total gut miteinander sind. Aber nicht zu vergeben bedeutet, Gift zu schlucken und zu hoffen, dass die andere Person daran stirbt. Dabei vergiften wir uns eigentlich selbst. Ich glaube, wenn wir wissen, dass Gott uns vergeben hat, dann ist es leichter, auch wenn es manchmal schmerzhaft sein kann, dem anderen zu vergeben. Zum Schluss noch ein Zitat von Douglas Copeland, ein Schriftsteller und Künstler, ein sehr postmoderner Denker. Der hat in seinem Buch Life After God, er ist ein Atheist, ganz zum Schluss schreibt er Folgendes oder lässt seinen Protagonisten das sagen. Dies ist mein Geheimnis. Ich werde es dir sagen mit einer Offenheit des Herzens, die ich wohl niemals wieder erlangen werde. Mein Geheimnis ist, dass ich Gott brauche, dass ich krank bin und alleine nicht mehr weiter kann. Ich brauche Gott, damit er mir hilft zu geben, denn ich scheine zum Geben nicht länger in der Lage zu sein. Ich brauche Gott, damit er mir hilft, gut zu sein. Denn ich scheine zur Güte nicht länger imstande zu sein. Ich brauche Gott, damit er mir hilft zu lieben, denn ich scheine über die Fähigkeit zu lieben hinaus zu sein. Die gute Nachricht ist, dass Gott genau diese Liebe anbietet. Dass er sagt, ja, ich liebe dich so und du kannst diese Liebe erfahren. Er macht das nicht in erster Linie, damit wir bessere Menschen werden und andere Menschen mehr lieben. Es ist kein Mittel zum Zweck, sondern ihm liegt tatsächlich so viel an uns. Er schätzt uns tatsächlich so wert. Aber in all dem ist Gott ein Gentleman. Ich habe 2 Jahre in England gelebt. Er ist ein Gentleman, er drängt sich uns nicht auf. Er bietet sich an. Und es ist eine ganz behutsame Liebe. Die lässt die Freiheit, auch die Freiheit, Nein zu sagen und die Liebe abzulehnen. Und das gilt auch heute. Natürlich könnt ihr nach diesem Vortrag sagen, also, ja, alles ganz nett, aber es ist überhaupt nichts für mich. Es ist total okay, wir drängen niemandem was auf. Aber, das habe ich auch die letzten Tage schon gesagt, ich treffe immer wieder Leute, die das Ganze ablehnen, aber nie wirklich als denkende, erwachsene Menschen sich nochmal Gedanken darüber gemacht haben und sich die Quellendokumente angeschaut haben und geschaut haben, wie war dieser Jesus, von dem die Christen da behaupten, dass der irgendwie lebt, wie war der eigentlich wirklich? Auf ihren Plätzen liegen diese Booklets, das ist ein Bericht über das Leben Jesu, geschrieben von einem Zeitzeugen, der ganz viele Augenzeugen befragt hat. Und wenn ihr sagt, nee, also da kann ich gar nichts mit anfangen, von okay, dann nehmt das doch mit nach Hause und lest das durch, kostet euch so 2 Stunden eures Lebens, vielleicht auch 3, und dann wisst ihr, was ihr ablehnt und seid gut informiert. Das ist immer eine wichtige Sache. Vielleicht gibt es aber auch Leute, die sagen, also eigentlich finde ich das ganz interessant und ich würde gerne mehr darüber diskutieren und mehr darüber wissen. Ihr habt auch diese Feedback-Flyer auf eurem Tisch liegen. Da wird die Rahe noch mal was zu sagen. Da gibt es hier unten 3 Möglichkeiten, wie man mit Leuten irgendwie noch weiter diskutieren kann, wie man vielleicht auch in diesen Biografien von Jesus lesen kann. Da könnt ihr eine Sache ankreuzen, die Rahe erklärt das nachher noch mal und eure E-Mail dalassen. Wir werden eure E-Mails nicht weiter vergeben oder euch zuspammen in den nächsten 10 Jahren. Von dem kommt dann nur eine Info. Wir waren jetzt hier die letzten 4 Abende, stand ich hier vorne und manche Leute waren da und sind vielleicht auch zum ersten Mal hier. Ich habe viel über die Liebe Gottes geredet und eben über diese Beziehung. Und um ehrlich zu sein, würde ich es unfair finden, wenn ich nicht wenigstens jetzt am letzten Abend erkläre, wie man diese Beziehung vielleicht starten kann. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier oder auch zum zweiten Mal und sagst, ey, ist mir alles too much, ist voll okay, lehn dich zurück, entspann. Aber aus Respekt vor denen, die sich vielleicht diese Frage stellen, möchte ich das gerne erklären. Wie kann man diese Beziehung zu diesem Gott beginnen? Normalerweise ist das ja so, wenn man eine Beziehung anfängt, dann redet man miteinander. Also in der Grundschule haben wir uns vielleicht noch so Zettelchen geschrieben, Kreuze an, ja, nein, vielleicht. Aber mittlerweile sind wir über dieses Stadium hinaus, wir reden miteinander. Und ich glaube, dass man das genauso, oder so habe ich es auch erlebt oder erlebe das, dass man es genauso mit Gott auch machen kann. Man kann mit dem reden wie mit einem Freund. Wenn es den wirklich gibt und wenn er da ist, dann hört er ja zu. Und dann kann man, wenn man sagen will, ja, ich möchte irgendwie diese Liebe erfahren, diese Beziehung eingehen, kann man Gott das einfach sagen. Egal ob im Bett oder auf der Toilette oder in der Mensa. Dann sagen, Gott, ich möchte diese Beziehung mit dir anfangen. Ich will diese Liebe erfahren und ich will zu dir gehören. Und ich möchte dich so gut kennenlernen, wie es geht. Hilf mir doch dabei. Kannst du ja darüber nachdenken und vielleicht ist es was, was du heute Abend im Bett gerne zu Gott sagen willst. Wenn du das tun willst, dann ist es, glaube ich, gut, wenn du es danach irgendjemandem erzählst, der vielleicht auch Christ ist, diesen Gott irgendwie schon ein bisschen länger kennt. Weil so eine Beziehung ist immer das Gute, ist ganz am Anfang und da gibt es noch ganz viel zu entdecken. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir einander helfen.